Meine Damen und Herren, wenn man die Frage von Peter Sloterdijk, von seinem Bestseller, ein bisschen abändert und so formuliert, was geschah mit den Pflanzenhormonen im 21. Jahrhundert, damals, als die onkologische Keule die Hormone traf und quasi in einem Nachschlag versuchte, auch die Pflanzenhormone zu zerstören, dann kommt man nicht umhin, in der Beantwortung dieser Frage auf die Anfrage des Bundesinstitutes für Risikobewertung. Das ist ein Institut in Deutschland, deren Aufgabe es ist, in der Suppe die Haare zu suchen, und je mehr Haare sie finden, umso besser ist es. Und dieses Institut hat an die europäische Behörde die Frage gestellt, ob nach der WHI-Studie möglicherweise auch die Pflanzenhormone ein ähnliches Gift für den weiblichen Körper wären. Alleine die Anfrage an die europäische Behörde hat bereits ein Rauschen im Blätterwald hervorgerufen, weil viele dachten, nun kommt der letzte Sargnagel für die Östrogene. Nicht nur die Östrogene des Eierstocks, sondern auch die Östrogene der Pflanzen sind offensichtlich etwas, um das man einen großen Bogen zu machen hat. Vor gut einem Jahr lag dann die Stellungnahme dieser Behörde vor, eine offizielle Stellungnahme, die international erhoben wurde. Und in dieser Stellungnahme wurde die Konzentration zwischen 35 und 150 Milligramm pro Tag über 20 Monate hindurch evaluiert, aufgrund von guten wissenschaftlichen Daten. Und die Arbeit kam dann lapidar zu folgendem Schluss. Und das hat natürlich für die Sprechstunde und für die tägliche Ordination schon eine Relevanz, nämlich weder das Risiko für das Mammakarzinom noch das Risiko für das Endometriumkarzinom noch eine Störung der Schilddrüse ist durch eine Applikation von Isoflavonen gegeben. Das ist wichtig und deswegen interessant, weil man natürlich auch selbst bei der Verschreibung von Pflanzenhormonen sich immer wieder erinnert, dass unter Umständen der Östrogene-Effekt auch eine gewisse Bedeutung haben könnte. Für die Praxis, meine Damen und Herren, hat das meines Erachtens nach eine enorme Bedeutung oder einen Impact. Und nachdem schon die Anfrage seinerzeit an die Behörde so viel Interesse in den Medien hervorgerufen hat, war ich der Meinung, dass auch diese Antwort unter Umständen den ORF interessieren könnte. Bezeichnend ist es, dass hier überhaupt kein Interesse in den Medien war. So sehr und so groß das Interesse am Anfang war, als die Frage gestellt wurde, so gering war dann das Interesse, als die Antwort vorhanden war und die Antwort eben sagte, Isoflavone sind letzten Endes ungefährlich und können bedenkenlos, was diese drei Aspekte betrifft, appliziert werden. Die zweite Frage, die Sie natürlich in der Sprechstunde beschäftigt, ist die, wie effektiv sind Isoflavone in der Behandlung menopausaler Beschwerden? Und da gibt es eine Fülle von Reviews. Ich habe nicht nur aus chauvinistischen Gründen einen Review von uns hier an die Wand projiziert, das der Clemens Dämpfer verfasst hat, der jetzt in Deutschland Ordinarius ist. Und wir kommen in diesem Review in Übereinstimmung mit anderen zu dem Ergebnis, dass bei mittleren und leichten Wechselbeschwerden Isoflavone sehr wohl effektiv sind. Das heißt, man kann, wenn eine Patientin das möchte, so ihre Beschwerden behandeln zu lassen, ohne weiteres und intellektuell redlich darauf zurückgreifen. Ist eine Option, die nicht uninteressant ist und die von manchen Frauen auch mit Interesse wahrgenommen wird. Der dritte Punkt, meine Damen und Herren, und ich habe Ihnen immer die Aufschriften hier nach oben appliziert, der dritte Punkt ist deswegen so interessant, weil wir alle in einem großen Ozean schwimmen, in einem Ozean von Endocrine Disruptors. Das sind Stoffe, die in der Umwelt vorkommen und die bis zu einem gewissen Grad eine östrogene, aber auch eine andere hormonelle Wirkung haben. Und diese Endocrine Disruptors werden zunehmend mit den Endocrine-related Cancers assoziiert, also mit jenen Karzinomen, die mit Hormonen sehr wohl etwas zu tun haben. Und hier gibt es einen wunderschönen Review, der zeigt, dass diese Endocrine-Disruptors, in denen wir alle schwimmen, in den epigenetischen Code unserer DNA eingreift. Und zwar gibt es hier diese berühmten Acetyl-, Methyl- und Phosphatreste und die sind dafür verantwortlich, dass unsere DNA ununterbrochen oszilliert. Hätten wir ein Mikroskop und könnten wir die DNA in unserem Zellkern beobachten, würden wir sehen, dass sie sich permanent bewegt. Sie zittert ununterbrochen. Dieser Zittercode ist der epigenetische Code und der wird durch die Endokrinen des Raptors gestört, weil Acetyl oder Methyl oder Phosphatreste durch sie eliminiert werden und damit entsteht in der DNA, vor allem im Promoterbereich, ein anderes Zittermuster. Sind elektrische Ladungen. Und diese Zittermuster sind dafür verantwortlich, wie dann die Transkription letzten Endes stattfindet. Das ist eine Arbeit aus Wien von Professor Jenowein, der jetzt in Freiburg ist, der sehr schön in Science das dargestellt hat, das Entfernen des Acetylrestes und die Hinzufügung von Methylreste formt, wie von unsichtbarer Hand bewegt, die DNA und verändert damit völlig die Transkription, das heißt die Ablesung der Information. Und jene Substanzen, die hier eingreifen und den epigenetischen Code modifizieren, sind diese endokrinen Disruptors, unter denen vor allem das Bisphenol A eine besondere Bedeutung hat. Ein Compound zum Beispiel von Plastikflaschen und auch von anderen Ingredienzien. Sie sehen hier Bisphenol A, also zweimal Phenol, da ist der eine Phenolring, da ist der zweite Phenolring und der Phenolring ist ja das Charakteristikum des Östrogens, nicht? Der A-Ring des Östrogens ist auch ein Phenolring und kann mit dem Phenolring am Rezeptor mehr oder weniger andocken. Und wenn sich diese Phenolringe polymerisieren, dann entsteht der Kunststoff. Und es ist verständlich, dass aus dem Kunststoff dann ab und zu so ein Phenolring rausbricht und östrogene Wirkungen hat, und zwar völlig unkoordinierte, also nicht jene, die man durch eine normale physiologische Östradiolkonzentration erreichen würde. Diese endokrinen Disruptors, und das darf ich vielleicht zum Verständnis noch sagen, haben zwei Wirkungen. Einerseits verändern sie den epigenetischen Code, auf der anderen Seite können sie, wenn sie östrogene Wirkungen haben, direkt am Östrogenrezeptor andocken. Sie können an diesen dimerisierten Östrogenrezeptor Platz nehmen und sind aber dann nicht korrekturfähig, so wie das 17-Beta-Östradiol es ist. Also diese Interaktionen zwischen einzelnen Transmittoren, die fällt weg, der bleibt mehr oder weniger am Rezeptor kleben. Das ist ein Mechanismus und der andere Mechanismus ist eben der, dass die Epigenetik, also die Methyl- und Acetylreste, verändert werden. Und wenn Sie sich aus diesem Review, sehr schönem Review in Endocrine Related Cancer anschauen, welche Gene zum Beispiel in Ihrem Promoterbereich durch das Bisphenol A verändert werden, so sehen Sie hier Gene von Proteinen, die also uns allen bekannt sind, wie zum Beispiel das BRCA1. Das BRCA1 wird durch diese Bisphenole methyliert, da wird so ein Pickel draufgegeben, das ist der Methylrest und damit kann es nicht aktiv werden. Und das BRCA1 ist ja an sich ein Schutzgen, ein Schutzprotein. Wenn es mutiert ist, dann fehlt es der Frau, höheres Risiko für das Mammakarzinom, aber es kann natürlich auch verändert werden durch eine Deaktivierung über den Methylrest. Das heißt, die Methylierung, die durch Bisphenole zum Beispiel induziert wird, verhindert, dass die Transkriptionsmaschine für das BRCA1 drüber fährt, das steht da dann so drauf, und damit wird das BRCA1-Gen nicht exprimiert. Es kommt zu einem induktiven Mangel am BRCA1, also nicht zu einer Mutation, sondern an einem richtigen Mangel. Das heißt also, dass die Hypermethylierung ein Problem ist, beziehungsweise die Veränderung dieser Epigenetik. Wir wissen, dass dieser Prozess auch im Eierstock eine gewisse Rolle spielt, denn BRCA1 hat nicht nur in der Brust, sondern auch im Ovar eine gewisse Bedeutung. Und das ist eine schöne Arbeit, die schon vor 4 Jahren in Translation Medicine publiziert worden ist, nämlich dass im Eierstock es natürlich auch zu einer Expression des BRCA1-Gens kommt und im Laufe des Alterungsprozesses, und das gilt auch für die Brust, sinkt die Expression des BRCA1-Gens ab und damit fällt einerseits die Schutzfunktion weg und andererseits auch die Reparaturmechanismen für die Oozyten. Das heißt, die Deklination der Fertilität mit dem Alter ist auch eine Funktion, die durch die Hypermethylierung und Inaktivierung des BRCA1-Gens erklärt werden kann. Das findet auch im Laufe des Alterungsprozesses statt. Sie sehen hier aus der Arbeit auch zwar in einer kleinen Fallzahl, aber doch nicht uninteressant, die Abnahme des BRCA1-Gens im Ovar, das heißt, je älter man wird, umso inaktiver, umso hypermethylierter wird der Promoterbereich und damit kommt es zu einer Reduktion des BRCA1-Gens. Und dieser Prozess, meine Damen und Herren, der an sich physiologisch ist und mit dem Altern zusammenhängt, der wird stark stimuliert durch endokrine Rezeptoren, also durch Bisphenol A und durch die Noxen, die wir in der Umwelt begegnen müssen. Die Substanzen, die dem entgegenwirken, sind mehrere und dazu gehören nicht nur die Isoflavone, sondern interessanterweise auch das Vitamin D. Das Vitamin D verhindert, dass also die Methylierung am BRCA1-Gen stattfindet und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Vitamin D tatsächlich eine onkopräventive Wirkung hat. Es verhindert nämlich die Veränderung der Epigenetik und hier greift interessanterweise auch das Isoflavon ein, Überschrift Isoflavon und Vitamin D. Das bedeutet, dass die Isoflavone einerseits jene Hydroxylasen anregen, die aus dem Präkursor das fertige 1,25 hydroxylierte Vitamin D machen und auf der anderen Seite verhindert es die Hydroxylierung, das den Abbau des Vitamin Ds induziert. Anders ausgedrückt, die Isoflavone sind also ein Geschwisterchen des Vitamin Ds und die gleichzeitige Applikation ist deswegen sinnvoll und das hat für die Praxis schon eine Bedeutung, weil man durch gleichzeitige Verabreichung der Isoflavone zum Vitamin D die Metabolisierung und die Exkretion des Vitamin Ds verlangsamt und damit bleibt in der Zelle verstärkt das Vitamin D und länger auch das Vitamin D erhalten, unabhängig davon, dass es auch zu einer verstärkten Hydroxylierung an der Position 1 und 15, also zu einer verstärkten Synthese kommt. Wenn das alles so ist, meine Damen und Herren, dann müsste es natürlich auch klinisch bedeutsam werden und müsste uns zeigen, dass die Isoflavone auch klinisch in großen prospektiven Untersuchungen sich günstig zum Beispiel auf das Mammakarzinom auswirken. Da gibt es zwei Arbeiten, die hoch gerankt sind, zum Beispiel im Journal for Clinical Oncology, und die zeigen sehr schön, dass der Plasma-Genistein-Spiegel invers korreliert mit der Wahrscheinlichkeit, in 5 oder 6 Jahren später ein Mammakarzinom zu entwickeln. Eine zweite Arbeit, die ebenfalls das bestätigt. Und wenn mehrere Gruppen zu dem gleichen Ergebnis kommen, dann ist die Evidenz natürlich größer. Also da scheint doch ein gewisser Impact, eine Bedeutung vorhanden zu sein, die letzten Endes auch das Deutsche Krebsforschungszentrum, das ja sehr zurückhaltend ist mit Empfehlungen, dazu gebracht hat zu sagen, es ist tatsächlich so, dass Pflanzeninhaltsstoffe das Mammakarzinom, die Mammakarzinommortalität senken kann und die Mechanismen, über die das geht, die durfte ich Ihnen jetzt eben ganz kurz noch präsentieren. Auch für einen Mann ist es nicht uninteressant, denn Sie sehen hier ein schönes Review im New England. Da haben Sie die Glutathion-S-Transferase. Das ist ein Schutzprotein, ähnlich wie das BRCA1 in der Brust. Und je mehr sich das Epithel der Prostata zur Atypie und dann letzten Endes zur intraepithelialen Neoplasie, große Ähnlichkeit zur Brust entwickelt, umso weniger wird dieses Schutzprotein, die Glutathion-S-Transferase, exprimiert. Also das ist das normale Epithel und hier, je mehr man sich dem Karzinom nähert, umso weniger ist diese Schutzexpression vorhanden und das wird natürlich auch über den Methylierungsprozess gesteuert und hier scheint ebenfalls das Isoflavon einen gewissen Impact zu haben. Erklärt, dass in jenen Ländern, wo von Kindheit an hohe Isoflavonmengen gegessen werden, sowohl das Mammakarzinom wie auch das Prostatakarzinom, zumindest dort, wo noch autochthon gegessen wird, geringer ist. Der nächste Punkt, Isoflavone und Stammzellen. Das hat momentan Hochkonjunktur und wenn Sie so in die Literatur hineingehen, also die Progenitorzellen sind hocherotisch, was das Intellektuelle betrifft und das scheint also hier in Zukunft noch einige Überraschungen in sich zu bergen. Sogar der Fokus hat darüber berichtet, nämlich über die Tatsache, dass wir ab dem 30. Lebensjahr in etwa alle 10 Jahre 3 Kilogramm Muskel verlieren. Und die Erklärung liegt darin, dass die mesenchymale Stammzelle, die wir alle in uns tragen, sich nicht nur dann im Alter in Richtung Muskeln und Knochen bewegen, sondern sie bewegen sich leider, und das sehen wir alle leider an unserem Körper, bei einer gewissen Lebensphase in Richtung Adipozyt. Das heißt, die mesenchymale Stammzelle wird nicht Osteoblast und nicht Chondrozyt und auch nicht Myoblast, sondern sie wird Adipozyt. Wir verfetten, ob wir es wollen oder nicht. Und das geht durch diese mesenchymale Stammzelle, die in unserem Körper die Progenitorzelle ist. Und da gibt es Hinweise, die nicht uninteressant sind, aber klinisch natürlich noch ausgewertet werden müssen, dass in diesen Prozess auch die Pflanzen, manche Pflanzensubstanzen eingreifen und die Direktive in Richtung Adipozyten reduzieren. Sicher ist es, und darüber gibt es eine Evidenz, dass das auch den Knochen betrifft. Wir wissen, dass Isoflavone sich günstig auf den Knochen auswirken. Die Evidenz ist nicht schlecht und der Prozess, der dahinter liegt, meine Damen und Herren, ist höchstwahrscheinlich über diese mesenchymale Stammzelle und über die Direktion in den Osteoblasten. Wenn Sie sich irgendwo ein Knochenmark anschauen, das in der Suppe schwimmt, nicht, und Sie betrachten das Knochenmark, dann sehen Sie, dass der trabekuläre Anteil in vielen Fällen, wenn es sich um ein altes Tier handelt, verfettet ist, da ist Fett drinnen. Eigentlich dürfte kein Fett drin sein, es müssten Trabekeln drinnen sein, nicht? Aber die Translation in den Adipozyten ist halt leider ein Prozess des Alterns und für die Praxis ebenfalls nicht uninteressant, wenn man ein Vitamin D gibt und man gibt ein Isoflavon dazu, so zumindest die derzeitige Lage, dann können Sie das Vitamin D prolongieren und Sie haben zusätzlich auch noch einen Schutz für den Knochen. Etwas, was man natürlich mit der kontroversiellen Gabe des Calciums, von der ich glaube, dass sie nicht notwendig ist, wenn der Vitamin D-Spiegel ausreichend ist, ohne weiteres auch in einer Diskussion vergleichen könnte. Eine zweite doppelgeblindete kontrollierte Untersuchung, die im Clinical Endocrinology und Metabolism erschienen ist. Also hier scheint schon eine gewisse Evidenz vorhanden zu sein. Ein Aspekt ist vielleicht auch noch interessant, nämlich dass die Blutfette nicht nur für die Arteriosklerose und für das Endothel und für die Verkalkung ein Problem sind, sondern auch für das Mammakarzinom und möglicherweise auch für das Prostatakarzinom. Und das führt uns schon in eine höhere Endokrinologie hinein. Man muss das natürlich auch viel komplexer sehen, das Ganze, als wir das oft in der Vergangenheit, auch in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Sie sehen hier die Überschrift Estrogen, Cholesterol, Metabolism und Breast Cancer. Diese Arbeit im New England zeigt sehr schön, dass das Cholesterin eigentlich für viele Sachen nur Präkursor ist. Wir wissen ja, dass aus dem Cholesterin die Sexualsteroide sich bilden, aber es bilden sich nicht nur das normale Östradiol, das Progesteron und das Testosteron, sondern es bildet sich auch ein Metabolit, nämlich das 27-Hydroxycholesterol, ähnlich wie auch das Östradiol unterschiedlich hydroxyliert werden kann, kann hier das Cholesterin unterschiedlich hydroxyliert werden. Und das Furchtbare ist, dieses 27-Hydroxycholesterol, das bindet am Östrogenrezeptor und geht dann immer runter. Anders ausgedrückt, die Hypercholesterinämie ist letzten Endes auch ein Risikofaktor für das Mammakarzinom. Und das erklärt wieder etwas, das ich natürlich jetzt nicht propagieren möchte, aber man soll es wissenschaftlich schon darstellen dürfen, dass die Senkung des Cholesterins mit Statinen, Statine haben viele andere Nebenwirkungen auch, aber dass durch die Senkung des Cholesterins mit Statinen auch die Wahrscheinlichkeit des Mammakarzinoms sinkt, nur sinkt. Aber das ist gut erwiesen. Auch hier müsste natürlich klinisch auch weiter abgeklärt werden, haben die Phytosterole, also das Genistein, einen gewissen Impact, denn sie hemmen hier CYP27. Sie hemmen exakt jenes zytochromale Enzym, das direkt die Hydroxylierung an der Position 27 des Cholesterols bewirkt. Und diese Hemmung des Cholesterins in dieser Position und diese Hydroxylierung, das scheint auch einen gewissen Effekt zu haben, dass das 27-Hydroxycholesterin nicht vorhanden ist oder weniger vorhanden ist und damit die Brust letzten Endes auch geschützt ist. Also meine Damen und Herren, ein weites Spektrum, was Mutter Natur durch ihre Schätze, die sie in ihrem Schatzkästchen hat, uns bereitet. Und wir sollen es nicht ironisieren, denn die wichtigsten und viele großen Medikamente in der Medizin kommen letzten Endes aus dem Schatzkästchen von Mutter Natur. Und wenn Markus vorher einen schönen Review gemacht hat über die letzten 30 Jahre, dann möchte ich das nur noch ergänzen mit einem Review über die letzten 300 Jahre. Und dieses Bild zeigt Ihnen zwei römische Imperatoren. Und wenn Sie sich die Küche beziehungsweise die Kochlisten dieser Imperatoren anschauen. Und das hat ein Kollege von uns gemacht, hier in der Nationalbibliothek, dann werden Sie sehen, dass damals schon die Habsburg-Monarchie mit Isoflavonen, sprich mit Rotklee, gekocht hat. Möglicherweise hatten sie intuitiv schon eine gewisse Ahnung von der Wichtigkeit dieser Substanz. Und das Schöne ist, dass wir heute hier in diesem Museum in unmittelbarer Nähe zu jenem Ort sind, wo eben die Habsburger residiert haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.